Ja, es ist schön, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Wir hatten ja einen erlebnisreichen, abwechslungsreichen Sommer, war für jeden irgendwie was dabei. Wir hatten Sonne und Sterne und die Dünung und das weite Meer. Und mir war, als ob die Zeit ganz fest in meinen Händen wär. Es gab nur uns beide für mich. Ich wusste, ich hatte dich, wie einfach und klar, doch alles war. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehört nun noch mir? Deine Liebe, sie schwand wie die Spuren im Sand. Was ist mir noch geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir. Ich weiß nicht, wann du anfingst, ohne mich am Strand entlang zu gehen. Und wenn ich dich danach fragte, stumm an mir vorbeizusehen, bis man die ganze Wahrheit versteht, ist es nicht selten zu spät. Da bin ich nun, was kann ich tun? Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehört nun noch mir? Deine Liebe, sie schwand wie die Spuren im Sand. Was ist mir noch geblieben? Meine Sehnsucht nach dir. Lule, lule, lulei. Lule, lule, lulei. Was ist mir noch geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir. Jesus sehnt sich nach dir. Aber ich habe wieder euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Jesus sagt das. Er sagt das an seine Gemeinde in Ephesus, Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Ich habe wieder euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, so am Anfang, wie wir so zum Glauben kamen, da waren wir voller Begeisterung dabei. Wir waren ja jeden Tag voll mit Jesus, mit seiner Botschaft. Egal, wo wir hinkamen, haben wir das erzählt. Und überall haben wir das ja versucht, die Leute zu überzeugen, dass sie doch zu Jesus kommen sollen. Nicht? Mit welcher Begeisterung waren wir da. Montagsabends war in Grevenhauskreis, dienstagsabends war in dem Settenhauskreis, mittwochs war Glaubens der Chor, der die Glaubenslieder probte, und donnerstags dann war die Bibelstunde. Freitags war frei. Freitags konnte man tatsächlich noch fremde Leute besuchen und sich zum Glauben überzeugen. Und am Samstagmorgen stand man auf dem Markt und am Nachmittag hat man sich getroffen und am Abend war die Jugendstunde und am Sonntagmorgen war der Gottesdienst und natürlich war man überall dabei mit Feuereifer und mit Überzeugung. Und gerne. Das war nicht irgendwie eine Pflicht, die man lästig da absaß. Nein, das war wirklich, weil man mit Begeisterung dabei war. Die erste Liebe. So richtig voll dabei. Nicht? Da gab es kaum einen Tag, wo man nicht dabei war. Und das war schon gut. Und dann verschwinden die Spuren so langsam im Sand. So nach und nach kommt die Gewöhnung. Bei den Katholiken ist übrigens die Gewöhnung eine Sünde, nicht? Muss man mal drüber nachdenken. Wir haben uns so dran gewöhnt. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nur wo sind wir? Sind wir bei ihm bis an der Weltende? Stehen wir in Gemeinschaft mit Jesus? Wie eng ist die Gemeinschaft noch? Wie stark ist die erste Liebe noch? Mit erste ist eigentlich nicht die anfängliche Liebe gemeint, sondern die vorrangigste, die wichtigste, die höchste Liebe gemeint. Und immer wenn ich heute das Wort Liebe zitiere, dann spreche ich von der Agape. Also nichts vom Sexus oder Eros oder von der Philia, die Freundschaftsliebe, sondern von der Agape, die göttliche Liebe. Die Liebe, die wirklich die Liebe zu Gott ausdrückt und die uns als Gotteskinder eigentlich auch prägen soll, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Ja, das ist so eine Sache mit der Liebe. Wir waren ja bei dem Thema Matthäus, Evangelium, Kapitel 24. Und wenn wir da den Vers 12 lesen, wenn wir den mal an die Wand werfen können, Matthäus 24, Vers 12, dann ist da ein Zeichen benannt, was so darauf hinweist, dass Jesus bald wiederkommt, dass bald die Entrückung ist. Insgesamt sind in dem Matthäusevangelium 4 Zeichen aufgeführt. Das erste ist, dass die Christen verfolgt werden und dass die Verfolgung immer stärker wird, immer schlimmer wird. Und dafür brauchen wir nicht drüber reden. Das können wir in Open Doors Berichten ausführlich lesen und das merken wir auch selber, auch in Deutschland. Da ist die Verfolgung nicht so offensichtlich, das wird mehr hintenrum gemacht. Denn wenn du heute als Christ noch sagst, was in der Bibel steht, was Sünde ist, dann hast du in der Gesellschaft hier in Deutschland ein echtes Problem. Da kriegst du Schwierigkeiten. Da wirst du als ganz rechtsextremer eventuell bezeichnet. Oder du wirst bezeichnet als einer, der hinterwäldlerisch da irgendwo in der Ecke noch sitzt. Auch eine Art Verfolgung. Nicht? Das zweite Zeichen ist, dass die Irrlehren überhand nehmen. Dass immer mehr Irrlehren kommen. Nicht? Und das merken wir ja auch. Die Esoterik, die ist in ganz Europa, in der ganzen Welt schon stark verbreitet. Und es werden alle möglichen, auf einmal sind die Edelsteine wieder ganz wichtige Magnetfeld beeinflussende Steine, nicht? Am besten reiht man die morgens so auf seinem Arbeitsplatz. Ich hatte einen Kollegen, der glaubte das wirklich, der hatte morgens jedes Mal in der richtigen Reihenfolge mussten die Edelsteine auf seinem Arbeitstisch liegen, sonst konnte der nicht arbeiten. Das war wirklich so. Dieser Aberglaube heute, der nimmt unwahrscheinlich zu in allen möglichen Bereichen und das wird immer schlimmer. Das dritte Zeichen ist eben, was wir hier lesen, aber weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist, wo wir heute drüber sprechen wollen. Auch hier ist von der Agape die Rede. Es ist also nicht von der Liebe in der Welt die Rede, sondern die göttliche Liebe, die eigentlich unter Christen zählt. Nicht? Die Agape. Und das vierte Zeichen, hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, ist, dass eben das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden. Diese vier Zeichen der Zeit und je mehr die voranschreiten, je schlimmer die werden, je mehr das Evangelium verkündigt wird, desto näher ist die Zeit, dass Jesus wiederkommt. Nicht? Wir können also sehen, die Bibel ist schon ziemlich fast in jedem Volk, auch in kleinsten Völkern schon übersetzt worden, in deren Sprache. Also wir sind schon sehr nah dran. Ja, aber die Liebe wird in den vielen erkalten, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Der Paulus sagt, er spricht da auch von dieser Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit, sagt er, im 1. Thessalonicher Brief, da erwähnt er das, da sagt er, dass die Ungerechtigkeit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit jetzt schon aktiv ist. Zur Zeit, wie Paulus schon seine Predigten verkündigt hatte, war die schon hintergründig aktiv. Aber hier steht, wenn die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, also wenn sie immer weiter sich steigern wird, dann wird die Liebe in den vielen erkalten. Und das können wir eigentlich merken, das merkt eigentlich jeder wohl. Ich weiß, hier in Amstetten will ich jetzt mal nicht drüber reden, aber ich kenne viele Gemeinden, wo das mit der Liebe doch sehr mangelt. Wo man doch sagen muss, also die Liebe untereinander, so richtig ist das nun doch nicht mehr da. Nicht? Diese göttliche Liebe schon mal gar nicht und die Philia, die freundschaftliche Liebe, selbst da mangelt es schon. Nicht? Das ist nicht mehr so eng zusammen immer alles. Und das ist schade, aber das steht hier auch nicht im Konjunktiv. Das steht nicht, es könnte vielleicht sein, dass die Liebe abnimmt oder so, sondern das steht als Feststellung. Es wird so sein. Das sagt Jesus uns. Es wird in der letzten Zeit tatsächlich die Liebe in den vielen erkalten. Und das muss uns nicht irritieren, wenn das heute so ist. Wir sind nah dran, dass Jesus wiederkommt. Und das merkt man unter Umständen auch daran, dass die Liebe unter den vielen erkaltet. Das ist keine Entschuldigung. Das heißt nicht, dass wir jetzt uns darauf ausruhen können und sagen können, gut, okay, das ist eben so, dann muss es eben so sein, dann erkaltet die Liebe eben, da brauchen wir uns nicht mehr groß Gedanken zu machen, kümmern wir uns nicht drum, ist halt so. Ja, kann man so machen, ist aber nicht gut. Und das ist nicht der Wille Gottes und es ist nicht das, was Gott eigentlich möchte. Gott möchte ja, dass wir in der Liebe aktiv sind, dass wir Liebe weitergeben. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir sie in Strömen an die anderen Menschen weitergeben, untereinander. Und woran soll die Welt denn erkennen, dass wir Gottes Kinder sind? Wenn wir Liebe untereinander haben, oder nicht? Daran sollen sie doch erkennen, nicht? Und wie soll die Welt das merken, wenn unsere Liebe erkaltet? Das merkt die nicht. Da merkt die nichts. Das ist also ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Liebe nicht erkaltet. Der Paulus, der hat eine gute Beschreibung von der Agape gemacht. Die steht im 1. Korintherbrief. Wenn wir das mal vielleicht anschlagen können, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, strebend nach der Liebe, sagt er. Und das ist auch heute noch ganz wichtig, ganz aktuell. Gerade je mehr die Liebe erkaltet, desto mehr sollten wir danach streben. Und er hat in dem Kapitel 13, Abvers 4, meine ich, beschrieben, wie denn die Liebe aussehen soll. Wie Agape denn sich ausdrückt in unserem Leben. Und wenn wir das so lesen, dann können wir ja mal uns selbst mal angucken, wie sieht denn das aus bei mir? Und das ist immer wichtig, dass wir eine eigene Reflexion, dass wir uns mal vor den Spiegel stellen. Mache ich ja morgens auch, wenn ich mich rasiere, heute habe ich mich mal rasiert. Und wenn ich dann vorm Spiegel stehe, dann sehe ich ja auch, ob es richtig wird, ob es einigermaßen geht so. Nicht? Dass ich mich mal angucke und mir selber spiegel, wie sieht denn diese Liebe bei mir aus? Ich habe vor 40 Jahren, habe ich mir zu diesem Text eine Melodie ausgedacht und deswegen möchte ich die heute auch mal singen. Das ist einfacher, das kann ich mir besser merken und das prägt sich wunderbar ein. Habe ich für eine Jugendstunde gemacht, also tatsächlich für eine Jugendstunde, für Jugendliche. Die Liebe ist langmütig, ist gütig und ist frei von Eifersucht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich vielmehr im Bunde mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Die Liebe hört niemals auf, die Liebe hört niemals auf, denn Gott ist Liebe, denn Gott ist Liebe, denn Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe, dieser Vers steht erst ein paar Verse später, da müsst ihr mal weiterlesen. Nicht? Ganz am Ende, da kommt dann, denn Gott ist Liebe. Ja, gucken wir uns das doch mal genau an. Die Liebe ist langmütig. Langmütig, das kommt von lange Zeit und mutig sein. Nicht? Langmütig. Das heißt Durchhaltevermögen. Nicht? Die Liebe gibt nicht auf. Die macht weiter, auch wenn alles dagegen steht. Die Liebe gibt nicht auf. Sie zieht das durch. Auch gegen sich selber. Sie gibt sich selber auch nicht auf. Sie hält fest und geht da durch. Die Liebe ist stark und hat langen Atem, Durchhaltevermögen. Ist gütig. Die Liebe ist gütig. Gütig, das kommt von gut. Wenn ein Gutsherr sein Gut nicht nur für sich selber nutzt, sondern seinen Untertanen von dem Gut, an dem Gut Anteil nehmen lässt, indem er ihnen von der Ernte was abgibt und dies was abgibt und jenes und auch wohnen lässt auf seinem Gut. Daher kommt das Wort gütig sein. Von seinem Gut die anderen teilnehmen lassen an seinem Gut, das man hat. Nicht? Dass man offen ist und andere auch annimmt, ihnen Unterstützung gibt, wo man geben kann, gütig sein. Und ist frei von Eifersucht. Eigentlich ist Eifer eine gute Sache, nicht? Wer eifrig bei der Sache dabei ist, die Lehrer freuen sich immer, Mensch, der ist so eifrig da, wenn wir hier über Deutsch reden, dann ist er voll dabei, nicht? Ein eifriger Mensch. Aber Eifersucht ist das Übertriebene. Wenn ich so süchtig nach Eifer bin, dass ich nicht haben kann, wenn anderer besser ist als ich, wenn anderer etwas bekommt, was ich eigentlich haben möchte, wenn einer mir was wegnehmen will, was ich festhalten will, dann wird man eifersüchtig, nicht? Wenn einer meine Liebste schnappen will, dann werde ich eifersüchtig. Nicht? Und das ist nicht gut. Und die Liebe bleibt da ganz cool, ganz ruhig und sagt, gut, der andere hat auch Anrechte, der darf auch was haben. Und wenn der andere ein Mercedes-Benz fährt, muss ich nicht unbedingt so einen haben. Ich komme auch mit meinem kleinen VW klar. Nicht? Die Liebe ist nicht eifersüchtig, nicht süchtig nach Eifer. Sie ist eifrig dabei, aber nicht süchtig nach Eifer. Was kommt denn als nächstes? Moment, eifersüchtig. Die ja, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden und bläht sich nicht auf, brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Da weiß jeder, was gemeint ist, nicht? Also man prahlt nicht herum mit dem, was man kann und wie gut man ist und man bläht sich nicht auf und tut so, als wäre man noch besser als alle anderen. So, das ist ja gemeint, nicht? Und sie ist nicht rücksichtslos. Die Liebe nimmt Rücksicht. Sie ist immer bereit, anderen zu helfen und lässt nicht die anderen da links liegen oder schubt sie an die Seite oder drängt sich vor an der Kasse, womöglich im Kaufhaus. Ne? Muss nicht sein. Man kann geduldig warten, bis man dran ist. Die Liebe ist rücksichtsvoll, nicht rücksichtslos. Ja, sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil, das spricht eigentlich auch für sich. Ist wie nicht rücksichtslos, nicht? Also man sucht nicht immer nur das Beste für sich, sondern eben auch für den anderen, dass der andere, dass der auch seinen Vorteil hat. Man übervorteilt nicht andere, sondern eher so, dass man dem anderen noch was dazu gibt, damit er zufrieden ist. Und man lässt sich nicht erbittern. Wie viel scheitert daran, dass man wegen irgendeinem Wort, was einem da ausgerutscht ist, weil er gerade sauer war oder weil ihm irgendwas quer lag, nicht? Man frisst das nicht in sich rein und verbittert da. Ich meine, habe ich alles auch. Ich bin nicht besser als ihr, deswegen nicht, nicht? Also auch ich habe diese Zeiten erlebt, wo ich alles so in mich reingefressen habe und so richtig verbittert dann da stand und das über Jahre womöglich. Man schleppt das immer mit und man quält sich letztendlich selber damit. Man quält sich selber mehr damit als die anderen, die merken das gar nicht, die kriegen das gar nicht mit. Die wissen das oft gar nicht, nicht? Aber man, innerlich verbittert man. Man steigert sich da so rein und kriegt das nach Jahren kaum wieder geregelt. Man kriegt es kaum wieder raus. Nicht? Ist gefährlich. Gerade dieses, wenn man sich verbittern lässt. Das kann einen jahrelang zur Belastung führen. Ich rede da durchaus aus eigener Erfahrung. Man rechnet das Böse nicht an, das ist viel besser. So wie Jesus am Kreuz das gemacht hat, nicht? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, mit anderen Worten, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Rechne es nicht an, sie wissen nicht, was sie tun. Du, wenn einer, früher gab es das, dass man an der Kasse anschreiben konnte, nicht? Dann wurde ein Schuldbrief geschrieben und dann wurde gesagt, so für so und so viel gekauft, ne? Und dann wurde so eine Rechnung aufgemacht am Jahr, am Monatsende meistens, wurde dann die Rechnung bezahlt, wenn das neue Gehalt da war und dann war das ausgeglichen, nicht? Aber was nicht aufgeschrieben wurde, stand da auch nicht. Wenn der Wirt sagte, du pass mal auf, diese 5 Bier heute, die rechne ich dir mal nicht an, schreibe ich gar nicht auf, dann brauchst du die auch nicht bezahlen. Dann gibt es auch keine Schuld. Rechne dem anderen die Schuld doch nicht an, dann brauchst du es ihm auch nicht vergeben. Ist gar nicht nötig. Du rechnest das Böse einfach nicht an. Fertig. Dann zählt es auch nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Gott aufgrund dieser Bitte Jesu den Soldaten die Sünde nicht anrechnet, die sie an ihm begangen haben. Rechnet er nie an. Die gibt es nicht. Ja, sie deckt alles zu. Das ist so, also die Liebe macht auch offenbar. Die sagt auch ganz klar die Wahrheit, nicht? Waren wir da schon? Ach nee, Wir müssen ja noch, sie, genau, das hätte ich fast vergessen. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich im Bunde mit der Wahrheit. Also die Liebe geht nicht konform mit Ungerechtigkeit. Und das ist manchmal gerade in der Gesellschaft heute schwierig. Denn nicht alles, was die Gesellschaft oder was unsere Regierung oder was in unseren deutschen Gesetzen steht, ist auch gerecht. Es ist nicht alles gerecht. Da ist eine Menge Ungerechtigkeit auch damit. Und da müssen wir als Christen doch irgendwo sehen, wo können wir denn noch mitgehen? Wo geht die Gerechtigkeit richtig lang? Und wo müssen wir sagen, nee, den Schritt können wir nicht mehr mitmachen. Da müssen wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Das ist eben nicht gerecht. Und da bleiben wir im Bunde mit der Wahrheit, dass wir die an der Wahrheit festhalten. Gottes Wort ist für uns gerecht. Gottes Wort enthält für uns die Wahrheit. Und wo die Gesetze entgegen dem Wort Gottes stehen, da kommen wir in diese Konflikte rein, wo wir entscheiden müssen und sagen müssen, nein, wir bleiben im Bund mit der Wahrheit und nicht bei der Ungerechtigkeit. Nicht? Ja, und jetzt sind wir bei dem Zudecken. Die Liebe deckt alles zu. Das heißt nicht, dass sie über Ungerechtigkeit sich nicht erhebt und sagt, das ist nicht in Ordnung, sondern das muss die Liebe schon deutlich sagen und dann muss die Liebe auch manchmal deutlich aufdecken und sagen, hör mal, so ist das nicht richtig, so könnt ihr damit nicht umgehen, so könnt ihr das nicht handhaben, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht im Bunde mit der Wahrheit. Auf der anderen Seite muss ich niemanden bloßstellen. Ich kann persönlich mit ihm reden, unter vier Augen, da brauche ich auch keinen Zeugen für, das kann ich alleine machen. Da kann ich auf ihn zugehen und sagen, du hör mal, ich habe da die und die Sache von dir erfahren und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Und da kann man persönlich mit einem drüber reden und ihn hoffentlich überzeugen, dass er wieder zurückkehrt zum richtigen Leben, zur Wahrheit, zu dem Guten, wenn man da was festgestellt hat. Man muss den anderen nicht vor allen anderen öffentlich bloßstellen. Dann deckt das lieber zu und geh zu ihm persönlich hin. Wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm persönlich hin und sprich mit ihm. Ist wichtig, dass wir das als erstes machen. Bevor wir irgendetwas groß rausposaunen und überall erzählen und dem anderen bloßstellen und alles aufdecken und der steht da und sagt, Mensch, hätt's mir doch ein Wort gesagt, dann hätte ich das doch sofort abgeschafft. Ich hätte doch sofort damit aufgehört. Ich hab's nicht kapiert. Manchmal ist es gut, wenn man jemanden persönlich besucht und ganz persönlich mit ihm spricht und die Dinge unter der Decke klärt und es eben nicht aufdeckt. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Die Liebe ist nicht leichtgläubig, so nicht. Also die glaubt nicht alles, was Menschen erzählen. Menschen erzählen auch viel Unsinn. Das muss man nicht alles so glauben. Das ist auch hier nicht gemeint. Luther erklärt diese Worte ganz toll. Er sagt, was hier gemeint ist, ist, dass die Liebe alles das glaubt, was Gott uns aufgibt zu glauben. Dass wir alles das glauben, was Gott sagt, dass wir es glauben sollen. Und dass wir alles hoffen, was Gott sagt, dass er uns als Verheißung gegeben hat, dass wir es hoffen können. Und dass wir alles ertragen, was Gott uns als Last auferlegt. Alles andere nicht, was wir uns von anderen Menschen auflegen lassen, müssen wir nicht immer tragen. Aber was Gott uns als Last auferlegt, das können wir auch ertragen. Das geht. Die Liebe kann das. Und die Liebe hört nie auf. Und wir hören nie auf, daher zu lernen, uns danach auszurichten. Es ist keiner von uns vollkommen, ich schon am allerwenigsten, aber dass wir uns danach ausrichten und danach trachten, strebt der Liebe nach. Dass die Liebe nicht in uns erkaltet, sondern dass wir wirklich ja, danach streben, uns danach auch zu verhalten. Und das können wir, weil die Liebe ist nicht einfach so uns gegeben, sondern die ist eine Frucht des Geistes. Und wir haben doch den Geist Gottes empfangen, wir haben ihn bekommen. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist Gottes. Die ist eine Frucht des Geistes. Und sie ist eigentlich die wichtigste Frucht des Geistes. Und wir haben diese Möglichkeit. Je mehr wir in die Nähe Gottes kommen, je mehr wir uns in die Nähe Jesu stellen, desto stärker kann der Geist Gottes durch die Liebe in uns wirken. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7, da fangen wir mal an, schreibt der Johannes folgendes: Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Vor einer Woche was wollte ich denn sagen? Ja, vor einer Woche ist die Katharina Valente verstorben. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Sind die wenigsten wahrscheinlich. Aber sie hat sich auch sehr stark engagiert in der Schweiz, in den calvinistischen Kreisen mehr. Sie hat sich auch in Richtung Glauben engagiert und hat sich da viel stark ausgerichtet. Von ihrem Leben ist eigentlich wenig, von ihrem Privatleben nur wenig bekannt. Aber ja, ich sag mal, gut reformiert hat sie auch zu ihrem Glauben gestanden. Berühmt geworden ist sie durch ein Lied und das möchte ich euch zum Abschluss einfach singen. Ganz Paris singt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt von dem Märchen, das mal wahr wird. Ganz Paris grüßt an das Pärchen, das ein Paar wird. Ganz Paris singt immer wieder nur von Glück. Wer verliebt ist in die Liebe, glaubt auch an Jesus Christ. Wer verliebt ist in die Liebe, liebt gleich wie Jesus liebt. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Amen.